Ja, es ist kurz nach zwei. Wir sollten anfangen. Ich begrüße alle Anwesenden, besonders Marco Neher, den Vortragenden, zum ersten Vortrag in der Sektion von Nachmittag. Und Marco Neher ist in Berlin an der Humboldt-Uni zu Hause zurzeit und hat letztes Jahr abgeschlossen und arbeitet, seine Magisterarbeit abgeschlossen und arbeitet jetzt zum Thema politische Philosophie. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank. Weil sich die Philosophie allzu häufig mit dem Vorwurf der Realitätsferne konfrontiert sieht, möchte ich heute einige Überlegungen präsentieren, die sich explizit auf meinen eigenen Erfahrungen erheben. Ich habe vor circa 6 Jahren meinen Studienplatz und damit meinen Lebensmittelpunkt von Österreich nach Deutschland verlegt. Dieser Schritt war erst einmal in vielerlei Hinsicht überraschend unkompliziert. Der universitäre Wechsel funktionierte ohne signifikante Reibungsverluste. Die Zusammenarbeit im Bereich Gesundheit und Soziales ist gut und der weitestgehende Mangel sprachlicher Differenzen vermittelte fast schon den Eindruck, man sei innerhalb des gleichen Landes geblieben. Was allerdings einschneidend war, vor allem für mich als Student der Politikwissenschaft, war, dass ich nach dem Wechsel nach Deutschland in einer Gesellschaft mich wiedergefunden habe, an der ich partizipatorisch nur partiell teilnehmen konnte. Und genau darüber möchte ich heute reflektieren und meine Überlegungen dazu darlegen. Mein Lebenslauf ist nur ein Beispiel von vielen. Das angedeutete Problem reicht vom Asylwerber über Saisonarbeiter bis hin zum Universitätsprofessor oder Bankvorstand. Alle diese Menschen, insofern sie sich längerfristig im Ausland aufhalten, haben je nach Herkunft und Aufenthaltsland verschiedene Möglichkeiten der politischen Partizipation, die in den allermeisten Fällen signifikant von den Partizipationsmöglichkeiten sogenannter Inländer abweichen. Nun ist mir durchaus bewusst, dass es sich hierbei um ein Problem globaler Dimension handelt. Trotzdem aber möchte ich meine Überlegungen, soweit es geht, auf den Kontext Europa, insbesondere auf die Europäische Union, beschränken. Erstens, weil mir der direkte Bezug der Problematik wichtig ist und zweitens, weil es innerhalb der Europäischen Union bereits Strukturen von Ausländerpartizipation gibt und drittens, weil ich der Meinung bin, dass die Europäische Union bei einer zukünftigen globalen Auseinandersetzung mit der Problematik eine entscheidende exemplarische, und da lehne ich mich an Volker Gerhardt an, Rolle spielen kann. Erstens die faktische Ausgangssituation, um dem gestrigen Diktum von Kurt Flasch gerecht zu werden, ein paar Daten. Der Ausländeranteil in der Europäischen Union beträgt nach einer Eurostat-Studie aus dem Jahr 2009 31,9 Millionen, das sind 6,4% der Unionsbevölkerung, das sind also die offiziellen Zahlen. Beim Spitzenreiter Luxemburg haben wir es sogar mit 43,5% der Gesamtbevölkerung zu tun, wobei jeweils bei Luxemburg mehr, aber sonst circa ein Drittel dieser Ausländer sich aus Unionsbürgern rekrutiert. Verschärfend hinzu kommt, dass ein Großteil der ausländischen Bevölkerung im Alter zwischen 25 und 40 Jahren liegt, das heißt also in einem Alter sich befindet, das partizipatorisch gesellschaftlich stark relevant ist. Als erstes möchte ich kurz was über das Partizipationsmodell Europa sagen und dann zu den einzelnen unterschiedlichen Dimensionen der Partizipation. Erstens verstehe ich in Anschluss an Volker Gerhardt Partizipation im weitesten Sinn als die Teilhabe am politischen System, das heißt als einen Vermittlungsprozess zwischen Teil und Ganzen, der wesentlich zu einem adäquaten Begriff der Politik gehört. Und zweitens ist mir zwar bewusst, dass es eine Vielzahl von partizipatorischen Möglichkeiten jenseits des Wahlrechts gibt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir es dabei mit Nolen und damit auch mit dem politikwissenschaftlichen Mainstream, mit dem wesentlichen Element demokratischer Partizipation zu tun haben. Insofern lassen sich Rückschlüsse vom Wahlrecht auf die Partizipation bzw. die Partizipationsdefizite ziehen und umgekehrt. Wir haben es in der Europäischen Union, die begriffliche Doppelung von Unions- und Staatsbürgerschaft deutet es schon an, mit einer vielschichtigen politischen und auch partizipatorischen Struktur zu tun. Am deutschen politischen System, lassen sich diese verschiedenen Ebenen des politischen Handelns sehr gut ablesen, weil die einzelnen Partizipations- bzw. Entscheidungsdimensionen einfach stark ausdifferenziert und mit starken eigenständigen Kompetenzen versehen sind. Die Kommunen bilden das Fundament, dann kommen die sehr viel stärker als in Österreich im politischen Prozess verankerten Länder und dann der Bund und letztlich die Europäische Union. Wobei spätestens hier, man merkt es schon bezüglich der Frage der politischen Vorrangigkeit und Kompetenz des Ebenenbildes, als hierarchisches nicht mehr uneingeschränkte Gültigkeit beansprucht werden kann. Die EU ist nun keineswegs einfach der Gipfel der Politik, sondern eine politische Institution, die in komplexen Strukturen eingewoben ist. Für das deutsche politische System gibt es den wunderschönen Begriff der Verflechtung dafür, der diesen Umstand, glaube ich, sehr treffend ausformuliert. Wie auch immer aber die Interaktionsmöglichkeiten der politischen Institutionen gestaltet sein mögen und obwohl man dazu sicherlich sehr viel sagen könnte, interessiere ich mich vordergründig für das Thema Partizipation. Das Ebenenkonzept kann hier zumindest insofern herangezogen werden, dass wir es tatsächlich mit unterschiedlichen Modi der Partizipation pro politischer Ebene zu tun haben. Diese Partizipationsmodi interagieren in einer gewissen Weise und sind bzw. können in verschiedenen politischen Aktionen miteinander verwoben werden. Mit dem Terminus der Partizipation steht nicht mehr das im Vordergrund, was die Akteure machen, sondern vielmehr, wer durch die einzelnen Akteure überhaupt vertreten wird. Diese Frage lässt sich, glaube ich, in drei wesentliche Partizipationsformen der europäischen Staaten ausdifferenzieren, und das ist dann das Kommunale, das Nationale und das Supranationale, wobei die Länderebene dann quasi rausfällt, weil je nachdem um welches Land es sich handelt, aber es ist meistens so, dass die Länderpartizipation mit der nationalen Partizipation zumindest vom Wahlrechtsfaktor her gesehen übereinstimmt. Erstens die kommunale Partizipation auf kommunaler Ebene. Sind in der Europäischen Union zwei Arten von Ausländern zu unterscheiden, EU-Inländer und EU-Ausländer, wobei das Verhältnis 1:2 ist. Für EU-Inländer schreibt der Artikel 22 der konsolidierten Fassung des Vertrags über die Arbeitsweisen der Europäischen Union eindeutig das Wahlrecht aller Unionsbürger fest. Ich zitiere, jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, hat in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaates. Zwar ist die kommunale Partizipation von Nicht-Europäern nicht derart umfassend und allgemein definiert, allerdings gibt es in vielen europäischen Staaten politische Modelle, um Ausländer in den politischen kommunalen Willensbildungsprozess zu integrieren. Es lassen sich nach einer Studie von Bauer aus dem Jahr 2007 drei Gruppen definieren bzw. unterscheiden, die, glaube ich, relativ gut gefasst worden sind. Das ist erstens die Vorreitergruppe, die Partizipationsrechte zwar meistens an gewisse Kriterien knüpft, wie Mindestaufenthaltsdauer, diese dann aber unabhängig von der jeweiligen Staatsbürgerschaft gelten lässt. Zweitens die Gruppe der Pragmatiker, die das Wahlrecht meistens auf gewisse Personenkreise beschränken, die sich entweder durch eine gemeinsame Geschichte, Kultur oder durch partizipative Reziprozität auszeichnen. Das ist zum Beispiel der britische Commonwealth ein Stichwort. Und schließlich die Gruppe der sogenannten Bremser, wie es sehr österreichisch heißt, die keine politische Partizipation auf kommunaler Ebene jenseits der Staatsbürgerschaft kennen, wo Österreich, Deutschland dazugehören zum Beispiel. Eine solche Haltung ist partizipatorisch vor allem dann besonders prekär, wenn sie in Verbindung mit einer restriktiven Einbürgerungspolitik steht, wie zum Beispiel eben in Österreich und Deutschland. Obwohl es auf dieser Ebene sicherlich noch erhebliche Verbesserungsspielraum gibt, sprechen die Regelungen der Europäischen Union zumindest dafür, dass die Notwendigkeit der Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten für Ausländer auf der kommunalen Ebene als Aufgabe bewusst ist, der man sich auch zu stellen bereit ist. Zweitens die nationale Ebene. Auf nationaler Ebene sucht man nach solchen Tendenzen vergeblich. Die Partizipationsmöglichkeiten sind hier ausschließlich den Staatsbürgern vorbehalten. Insofern ist die Einbürgerung das partizipatorische Pendant zur Verleihung des Wahlrechts auf kommunaler Ebene. Problematisch erscheint dieses Konzept spätestens dann, und darauf will ich hinaus, wenn die Übernahme der Staatsbürgerschaft als Beitritt zu einer wie auch immer gearteten kulturellen Gemeinschaft, die den Beitretenden selbst als etwas externes Fremdes begreift, der gewisse Kriterien zu erfüllen hat, also was sich im Schlagwort des Einbürgerungstests in Deutschland zum Beispiel manifestiert, um politisch voll an der Gesellschaft teilhaben zu dürfen, obwohl sie ihn so oder so etwas angeht. Es handelt sich hier um ein kollektives Bewusstsein, das dazu imstande ist, Zusammengehörigkeit über räumliche Grenzen hinweg zu erzeugen und gleichzeitig innerhalb eines gemeinsamen territorialen Verwaltungsgebietes Exklusivität zu erzeugen. Manifestiert in der Terminologie von In- und Ausländer offenbart sich hier die Problematik des Nationalen als ein System von Ex- und Inklusivität, das zu wissen glaubt, wer zu einer Gesellschaft gehört und wer nicht. Das Problem der partizipatorischen Fokussierung auf Nationalität wird dadurch noch verschärft, dass es im Gegensatz zum Kommunalen nicht in seiner ganzen Reichweite erkannt und angegangen wird, so wie ich das jetzt in der Diskussion überschaue. Gerade hier in Österreich, und ich hoffe, diese politische Spitze, nehmen Sie mir nicht übel, wo Parteien es sich zur Aufgabe machen, Heimat im räumlichen, ethnischen und kulturellen Sinn zu bewahren, zu schützen und zu gestalten und die gerade in Zeiten der Entwicklung überregionaler Zusammenschlüsse, Zitat, die Sicherung des Weiterbestands der historischen ansässigen Volksgruppen fordern und wo solche Parteien erschreckenden Zuspruch erhalten, erscheint es unverzichtbar darauf zu insistieren, dass der Integrationsprozess an einem Punkt angelangt ist, an dem nationale und europäische Partizipation nicht länger als Koexistenzmodelle gedacht werden können, sondern der Konflikt der beiden Partizipationsebenen eine Entscheidung im Sinne der prinzipiellen Vorrangigkeit einer der beiden Ebenen verlangt. Und prinzipielle Vorrangigkeit insofern verstanden, dass einfach die Grundkategorie ausgetauscht werden muss. Der Irrglaube nationaler Ex- und Inklusivität widerspricht gerade dem Prinzip der Partizipation und der damit verbundenen pluralistischen Grundkonstitution moderner repräsentativ organisierter Gesellschaften. Sie entspricht darüber hinaus keineswegs den Anforderungen einer Gesellschaft, die wirtschaftlich keine Grenzen kennt. De facto wird von jedem wirtschaftlichen Individuum verlangt, ein Höchstmaß an Flexibilität an den Tag zu legen. Zum einen verlangen global operierende Firmen globale Einsatzbereitschaft, zum anderen macht es die internationale Vernetzung sehr viel leichter, sich in einem internationalen Kontext zurechtzufinden. Beispiele dafür sind nur der europäische Binnenmarkt, die Wohnungsfreiheit, die Bildungsflexibilität und der Arbeitsmarkt. Auch Krisen wie jüngst die japanische Atomkatastrophe zeigen eindrucksvoll, dass Entscheidungen von Einzelstaaten nicht mehr die politische erforderliche Tragweite erreichen können. Aus diesem Grund werden trans- und supranationale Netzwerke und mit ihnen die Europäische Union immer wichtiger. Man kann nicht umhin zu sehen, dass wir heute an einem Punkt erreicht haben, an dem sich Demokratie nicht mehr allein im nationalen Kontext denken lässt. Das ist ein Zitat von Francis Mayer und Nayer. Die Politik tut sich, und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Ansatzpunkt im Gespräch mit der Politik, weil man in der Terminologie der Politik bleibt sozusagen, selbst damit keinen Gefallen, weil sie sich mit der Flexibilitätsdifferenz drei einander verstärkende Probleme einhandelt. Erstens verhindert die Unzugänglichkeit eines fremden Partizipationssystems, dass Menschen, die sich in einem spezifischen politischen Kontext befinden und agieren, diesen aktiv gestalten dürfen und sollen, was ja immer im anspruchsvollen Partizipationsbegriff enthalten ist. Das heißt, ihnen wird auf kurz oder lang das Bewusstsein der Selbstregierung entzogen, was zweitens bedeutet, dass es nur wenige Anreize für den mutmaßlichen Partizipanten gibt, das Beste, wenn man so will, das gesellschaftlich Beste für die politische Ordnung zu wollen. Er steht ja dann im besten Fall desinteressiert gegenüber. Und drittens wird man durch die Staatsbürgerschaft eines eigenen Heimatlands institutionell wie ideell von der politischen Partizipation quasi zurückgehalten. In allen drei Fällen zeigt sich, dass die pathetische Verbundenheit mit nationaler Heimat durch die Erzeugung partizipatorisch ausgeschlossener, aber Gesellschaft aktiver Individuen, wie der Gesellschaftsaufbau zeigt, der Politik im Ganzen Schaden zufügen kann und auch wird, indem das demokratische Paradigma der Allgemeinheit anhand von Kriterien verletzt wird, die letztlich nicht partizipatorisch gerechtfertigt werden können. Drittens ist die supranationale Partizipation. Mich interessiert hier nicht die Diskussion, ob die Europäische Union ein supranationales oder ein transnationales Gebilde ist oder keines von beiden. Vielmehr geht es mir um das Supra, das die Supranationalität enthält. Das heißt also, dass über die Nation hinausgewiesen wird, quasi so in diesem entsprechend dem Übermensch-Konzept, wenn man so will. Die EU ist zumindest potenziell durchaus ein ernsthaftes Projekt, wie ich finde, dieser Art, das sich noch nicht primär, und da liegt die Rechtfertigung, wieso ich mich nicht auf den globalen Kontext bezogen habe, nicht primär und ausschließlich den enormen Herausforderungen einer globalen Vernetzung stellen muss, sondern sich in essentiellen Fragen mit Recht auf den Wirtschafts- und Lebensraum Europa beschränken darf noch und vielleicht deshalb, um wieder dieses Exemplarische herauszuarbeiten, als eine Art Laboratorium fungieren kann, ein Begriff, den Volker Gerhard geprägt hat. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass es durch die EU einen wesentlichen partizipatorischen Fortschritt auf kommunaler Ebene gegeben hat. Hinter dem Begriff Europawahlen erwartet man aber leider zu Unrecht die politische Aktion des europäischen Demos oder was immer man dort suchen möchte. Dadurch, dass sich Wahlen auf Repräsentanten einzelner Mitgliedstaaten beziehen und den Mitgliedstaaten Minimal- und Maximalquoten einräumen, ergibt sich der politische Wille als ein zusammengesetztes Konglomerat von Einzelstaatpartizipationen und es bleibt, mit Ladeur zu sprechen, der Staat, der verfasste politische Primärraum der Europäischen Union. Das heißt also, die grundlegende Kategorie, auf die sich alle Institutionen und alle Partizipationsmöglichkeiten beziehen. Wenn nun aber die These stimmt, dass die Kollektivform des Nationalen den Anforderungen heutiger Gesellschaft nicht mehr entsprechen kann, stellt sich abschließend die Frage, welche Möglichkeiten sich für den künftigen Partizipationsprozess ergeben. Ich bin auch mit vielen Stimmen der Sekundärliteratur, vor allem der politikwissenschaftlich-rechtlichen Sekundärliteratur, davon überzeugt, dass das Konzept eines europäischen Superstaates, wie es die Ebenenterminologie noch nahelegt, der relationalen Rationalität gesellschaftlicher Selbstorganisation und der offenen Dynamik ihrer Selbsttransformation widerspricht. Deshalb habe ich auch den Begriff der Verflechtung aus dem deutschen System übernommen. Der faktische Prozess der Vernetzung steht der Idee eines übergeordneten politischen Bezugspunktes, der sich aus den einzelnen internationalen Verhältnissen selbst erst entspringend die Beherrschung derselben zur Aufgabe macht, kontradiktorisch gegenüber. Die Alternative dazu liegt allerdings keineswegs ausschließlich beim Festhalten am nationalen Primat, sondern bietet im Gegenteil die Möglichkeit der Ausbildung eines kollektiven Bewusstseins, das sich nicht mehr auf die Nation zu beschränken braucht, sondern gerade den Vernetzungsgedanken als Kollektivierungsmoment in sich aufnehmen kann. Erst wenn diese Möglichkeit ausreichend ins Bewusstsein der einzelnen Partizipanten und der politischen Eliten gerückt worden ist, besteht die berechtigte Hoffnung auf eine grundlegende Reform der europäischen Institution, wie es politisch Joschka Fischer im Jahre 2000 bereits in der Humboldt-Rede gefordert hat und wie man es philosophisch vielleicht in einem Aufsatz von Habermas aus dem Jahr 1999 sehen kann, der die Ausweitung der Solidarität von Staats- auf Unionsbürgerschaft fordert. Mir geht es bei meinen Überlegungen nicht darum, ob wir den Staat als Herrschaftsform benötigen, was auch viel diskutiert wird, sondern lediglich um die Kritik eines Kollektivbewusstseins, das sich plakativ gesprochen in Flaggen, Hymnen und Fußballmannschaften objektiviert und sich selbst als Ursprung einer Europäischen Union begreift, obwohl ein europäisches Bewusstsein, das sich kulturell ausdifferenziert, umgekehrt, also mit der Vertauschung des Primärbegriffs, sehr viel adäquater erscheint. Ob die Nation, wie sie heute besteht, in Größe, Organisation und Funktion eine adäquate Organisationsform darstellt, ist damit gar nicht besprochen oder zur Diskussion gestellt. Sollte es allerdings tatsächlich gelingen, den kollektiv pathetischen Nationalbezug zu überwinden, ist das lediglich noch eine organisatorische Frage, welche Rolle die Nation spielen kann. Der Grund, warum ich nun fast ausschließlich über Europa gesprochen und nicht von vornherein den globalen Kontext bemüht habe, ist der, dass in Bezug auf die EU heute bereits solche oder ähnliche Diskussionen geführt werden. Es liegt also quasi schon eine Diskussionstradition, eine gewisse Begrifflichkeit und auch ein Wille und ein Verständnis für die Problematik und ein Wille, auf diese Problematik einzugehen. Insofern bietet Europa mindestens ein intellektuelles Milieu, in dem die Absage an den Zentralbegriff Nation und damit eine perspektivische Verschiebung von den Untereinheiten auf das größere Ganze durchaus mit der Hoffnung auf intellektuelle und institutionelle Erfolge versucht werden kann. Und obwohl die globalen Konsequenzen eines solchen Prozesses sicherlich in keinster Weise abschätzbar sind, so bleibt doch die Hoffnung, dass Europa anderen ein Beispiel geben kann, was wiederum diesen Laboratoriumsgedanken unterstreicht, in der Möglichkeit einer Entwicklung des Partizipations- und Inklusionsprozesses, der uns eines Tages tatsächlich auf die heutige Zeit als diejenige zurückblicken lässt, und jetzt zitiere ich Horkheimer, in der die Nation zum Götzen geworden ist, gerade weil der Begriff der Nation in einem gewissen Sinn bereits überholt war. Vielen Dank.